Nach dem plötzlichen Tod seines Vaters verlässt ein Jugendlicher die Gemeinde und betritt sie ganze 12 Jahre nicht mehr. Über verschiedene Lebenskrisen und einen berührenden Vortrag ruft Gott sein Kind zurück nach Hause. Willkommen bei Menschen im Fokus. Nun, wir wollen die besonderen Geschichten von besonderen Menschen zeigen. Und heute ist Sebastian Wulff bei mir. Er ist Pastor in Baden-Württemberg. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns gemeinsam über ein brisantes Thema, einen brisanten Teil deines Lebens zu sprechen. Nun, du bist aufgewachsen in der evangelischen Kirche, aus der ich ja auch komme. Bist kurze Zeit in der Pfingstgemeinde gewesen, aber seit deinem 7. Lebensjahr gehörst du zur Adventgemeinde. Allerdings hattest du mit 13 Jahren bereits die erste große Lebenskrise und hast daraufhin die Gemeinde verlassen. Heute allerdings bist du sogar Pastor der Adventgemeinde. Und man fragt sich natürlich, wie waren deine Erfahrungen mit Gott und welchen Weg bist du gegangen bis dahin? Nun, was ist genau passiert als Jugendlicher, als du 13 Jahre alt warst? Was hat es damals verursacht, dass du aus der Gemeinde gegangen bist?
Ja, also ich denke, es gibt viele Punkte, die damit reinspielen. Es sind nicht nur einzelne Erlebnisse, sicherlich, du hast es angedeutet, auch der Tod meines Vaters war sicherlich ein Schlüsselerlebnis, auch in jungen Jahren für mich, wo ich selber, wie du sagst, in eine Krise gekommen bin, ja, wo ich einfach Fragen ins Leben hatte. Sicherlich bedingt dadurch waren aber auch, wir hatten zuvor ein Prediger-Ehepaar, was bei uns war mit jungen Kindern, was mich sehr inspiriert hat, weil sie sich sehr auch um die Gemeinde gekümmert haben und sehr wohlwollend waren und einfach auch mich gefördert haben in meiner Persönlichkeit. Und die wurden dann versetzt, sind weggezogen aus unserem Bezirk. Dort kam dann erstmal niemand nach, so, wo ich einen direkten Kontakt hatte. Und es war natürlich auch so, dass ich in meinem eigenen Leben, im Freundeskreis, in der Schule Entscheidungen getroffen habe, mich eher auf Menschen einzulassen und mit Menschen Kontakt zu haben, wo ich im Endeffekt mich dort ein Stück weit gegen die Gemeinde entschieden habe, was den Freundeskreis angeht. Und das waren so die Ursachen dafür, würde ich sagen, dafür, dass ich im Endeffekt dann einen Weg eingeschlagen habe, der dann viele Jahre ohne Gott war, leider im Nachhinein. Ja.
Darf ich fragen, was passiert ist, dass dein Vater plötzlich aus deinem Leben ging?
Also das war eine Thrombose im Bein, die sich gelöst hat. Also es war im Prinzip ein Verschluss und das war auf dem Freitagabend, wo es meinem Vater dann schon nicht so gut ging. Und am Sabbatmorgen sind meine Mutter und ich dann in die Gemeinde gefahren. Und ja, wir kamen mittags wieder und er war dann verstorben in der Zeit. Ja.
Wow. Okay. Und das mit 13 Jahren, das prägt bestimmt,
ja. Schon, ja.
Wie hast du die Jahre danach erlebt? Also ich meine, das war ja irgendwie ein ganz einschneidendes Erlebnis natürlich in deinem Leben. Wie ging die Zeit dann weiter? Also wie lange braucht man das zu überwinden?
Ja, ich habe mir im Nachgang auch öfters die Frage gestellt, wie das eigentlich so genau war. Ja, weil indem du es durchlebst, denkst du ja nicht so reflektiv. Also ich nicht als Jugendlicher in der Zeit. Aber ich denke, ich habe viel kompensiert mit Freunden, mit Feiern, mit Alkohol, anderen Dingen, die ich in meinem Leben getan habe, praktiziert habe. Einfach auch, um sicherlich auch Schmerz zu betäuben oder darüber hinwegzuführen. Die Gemeinde habe ich eigentlich so verlassen, weil ich habe mir immer gesagt, ich habe immer an Gott geglaubt. Ja, und ich habe nie gedacht, dass es Gott nicht gibt oder an Evolution geglaubt oder irgendwas anderes. Sondern mir war schon immer klar, also die einzige Geschichte ist eigentlich die mit Gott, ja, die Entstehung der Welt. Aber ich habe mir ja gesagt, das passt nicht zusammen. Ja. Also so wie ich jetzt lebe, jetzt in die Gemeinde zu gehen, das wäre nicht richtig. Also ich hatte keine Lust drauf, aber ich wusste auch, es passt einfach nicht, dass ich dort einerseits so ein Leben führe, ja, wo ich mein Leben halt eine Party ist und andererseits dann am Sabbat in die Gemeinde gehe, um dort Gottesdienst zu feiern. Und deswegen war für mich da eigentlich auch nie die Entscheidung. Und ich habe wirklich nicht ein einziges Mal die Gemeinde besucht, zum Leidwesen meiner Mutter, die natürlich immer fest gebetet hat und die sich das natürlich auch gewünscht hätte. Aber ich habe meinen Gang bin ich so gegangen. Ja. Ich habe meine Schullaufbahn vollendet, habe eine Ausbildung gemacht, habe später in dem Beruf gearbeitet, habe später nur noch meinen Maschinenbautechniker gemacht. Aber es war eigentlich immer so, dass ich auf der Suche war. Ja. Ich habe gemerkt, dass das Leben, das stellt mich nicht zufrieden. Ich habe dann im Laufe der Zeit meine Frau kennengelernt. Wir sind relativ schnell zusammengezogen nach einem Jahr. Und ich habe einfach gemerkt, ich war auf der Suche. Ja, und das habe ich umso älter, ich wurde umso stärker verspürt, dass ich gemerkt habe, mir fehlt was in meinem Leben, was mir meinen inneren Frieden gibt und was mir Ruhe gibt und was mir Ausgeglichenheit gibt. Und es war einfach so, dass ich natürlich die meiste Zeit meines Lebens das eher auf den Partys gesucht habe, ja, oder in dem Kick, den man sich geben kann, um dann einfach ein glücklicheres Leben zu führen. Aber diejenigen, die so ein Leben geführt haben, die wissen, dass es immer nur ja, Momentaufnahmen sind. Ja, und dann holt einen ja die Realität auch wieder ein und ich muss montags wieder zur Arbeit gehen und es ist eigentlich nicht etwas besser geworden. Ja. Mhm. Und das war so die Spannung und die Ernüchterung, die ich dann auch erlebt habe in meinem Leben, so von umso älter ich geworden bin.
Wie viele Jahre ging das so? Also, dass du sozusagen so ein bisschen, wie sagt man, dein Heil darin gefunden hast, andere Wege zu gehen, also vielleicht durch Partys, durch Ablenkung, durch andere Gesellschaft. Also ist ja so eine Art Ablenkung gewesen, denke ich. Wie viele Jahre hast du das gemacht?
Naja, also es waren 12 Jahre, wo ich wirklich nicht ein einziges Mal in der Gemeinde war. Aber ich würde sagen, dass so schon nach der Hälfte der Zeit eigentlich so ich angefangen habe zu reflektieren, ich gemerkt habe, irgendwie ich sehe mich nach was anderem, nach mehr. Also ich würde sagen, die erste Hälfte dieser Zeit war wirklich so, dass es mich einfach irgendwo auch befriedigt hat, ja, dass ich eine Ablenkung hatte. Aber dann das eben nicht mehr so weiter mir geholfen hat, wie es vorher geholfen hatte.
Ja. Das ist bestimmt interessant für viele Menschen zu hören, denen es wohl ähnlich geht, also die vielleicht nahe Angehörige verloren haben, so in Lebenskrise hineinkommen. Also ich denke, viele behelfen sich mit so einem Weg, indem man sich erstmal ablenkt von dem, was da passiert ist, indem man vielleicht erstmal sein Heil in einer Party sucht oder wo auch immer. Aber letztendlich, du hast für dich rausgefunden, das ist nicht der Weg, den du gehen willst. Du hast aber auch schon gemerkt, als du da drin warst. Weil du sagst, du fühltest schon, dass es nicht richtig ist. Wie bist du damit umgegangen? Also mit diesem Zwiespalt, auf der einen Seite zu wissen, hier gehöre ich eigentlich hin, auf der anderen Seite aber doch nicht rausgehen zu wollen aus dem Leben.
Ich denke, es war wirklich erst später, also wo ich dann weitere Krisen in meinem Leben erlebt habe. Ich bin dann krank geworden mit meinem Rücken, hatte da größere Probleme mit, wusste nicht genau, wie entwickelt sich jetzt in meinem Leben weiter, wie ist beruflich. Also unser Traum war mit meiner Frau, dass wir halt, ja, ich einen guten Job habe, gut Geld verdiene, wir irgendwann ein eigenes Haus kaufen oder bauen und dann so ist ein Familienhaus so der Traum des durchschnittlichen Deutschen, würde ich jetzt mal sagen, ja. Und ich habe einfach gemerkt, da kommen Dinge ins Rollen, die mir diesen Traum vermiesen können durch meine Krankheit. Dann kam wo auch 2009 die Wirtschaftskrise, wo ich einfach gemerkt habe, da passieren Dinge, die könnten auf ein Ende dieser Welt hindeuten. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was wäre jetzt, wenn im Prinzip das so zu einem Ende kommt, was kommt dann auf mich zu, was passiert dann? Ja, und ich wusste natürlich, so diesen religiösen Kontext hatte ich zwar, aber ich konnte das zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz einordnen, was das für mich bedeutet. Und das hat mir schon mehr eine große Unruhe verursacht, ja, weil ich nicht wusste, wenn ich jetzt sterben würde, ja, wenn die Welt jetzt zu Ende wäre, was wäre dann? Was würde mit mir passieren?
Ja. Und welche Schritte hast du dann gemacht? Ich meine, diese Unzufriedenheit, so möchte ja, also man möchte ja nicht so leben, dieser Unzufriedenheit im Herzen, zu wissen, das, was man macht, ist nicht ganz richtig. Mhm. Auf der anderen Seite weiß ich, es gibt da auch ein ewiges Leben, es gibt da Christus. Mhm. Diesen Schritt dahin zu machen, also ich meine, das muss eine Überwindung sein. Das heißt ja, du lässt ein ganzes Leben zurück. Mhm. Du sagst, Krisen sind in deinem Leben gekommen, die sozusagen dich ein bisschen beeinflusst haben dahin. Mhm. Also du sagst, eine Wirtschaftskrise war das zum Beispiel. Mhm. Was sind da für Dinge passiert und wie sozusagen haben sie dich auf Christus gestoßen?
Ja, es war eine ganz amüsante Geschichte, so im Nachhinein. Wir haben uns dann natürlich viel so damit beschäftigt, was kommt auf uns zu, ja, was wird mit unserem Geld, kann man sich darauf vorbereiten, muss man sich darauf vorbereiten, was, wenn jetzt die Weltwirtschaft tatsächlich zusammenbricht. Ich meine, 10 Jahre später sind wir jetzt alle schlauer, aber zu dem Zeitpunkt war es jetzt ähnlich wie mit Corona. Ja, man wusste nicht, was passiert mit der Welt, wie wird es weitergehen. Und meine Mutter hat eigentlich immer, ja, hat mich nie gedrängt. Also ich denke, sie hat das schon sehr weise gemacht. Ja, sie hat fleißig für mich gebetet, hat mich nie gedrängt. Und Gott hat es halt wirklich so durch einen Zufall geführt, dass der Olaf Schröer bei einem Vortragswochenende in Wolfsburg war, damals, 2009 oder war es 2008, glaube ich. Und wir haben dort, meine Mutter wollte dorthin fahren, sie hatte eine Einladung bekommen, aber ihr Drucker war kaputt gegangen. Und sie hat mir dann das einfach weitergeleitet per Mail, hat mich gebeten, das auszudrucken, ihm mitzubringen. Und ich habe es dann ausgedruckt und habe dann natürlich drauf geguckt, was das ist. Und das ging um die Wirtschaftskrise, die Vorträge vom Olaf. Und dann hat mich das sehr angesprochen vom Thema. Und für meine Frau war das ja ganz Neuland, weil sie gar nicht, sage ich mal, in der Gemeinde aufgewachsen ist, Glauben eigentlich nie wirklich kennengelernt hat. Und wir dachten beide, das wären dann so wirtschaftliche Vorträge, ja, wo es darum geht, wie kannst du dein Geld sichern, ja, oder wie kannst du dich vorbereiten auf diese Krise. Und dann haben wir meine Mutter gesagt, ja, können wir da mitkommen? Und kannst du dir vorstellen, so in der Retrospektive, sie hat das natürlich tierisch gefreut, ja. Wir dachten, wir kommen dort halt zu einem Wirtschaftsvortrag, so wie von der Sparkasse oder so, ja, Finanzberatung und sowas in der Richtung. Und dann war es natürlich was ganz anderes, ja, war ein Vortrag, wo Olaf natürlich das genommen hat, diesen Vortrag, um dieses Thema, um die Menschen dort abzuholen in ihren Gedanken, aber ihnen auch etwas viel Wichtigeres als eine Finanzberatung zu geben, ja, und ein Heil aufzuzeigen, einen Weg. Und Es war auch sehr spannend. In der Zeit haben wir sehr viele Anfechtungen erlebt, also persönlich in der Beziehung, einfach in unserem ganzen Leben. Und so war es auch, das war der erste Abend, wo meine Frau eine Adventgemeinde überhaupt betreten hat in ihrem Leben. Und wir saßen dort so, ich denke, 30 Minuten im Vortrag drin. Und meine Frau hat einen Hustenanfall gekriegt, das war ganz gesund, ja. Die hat einen Hustenanfall gekriegt. Ich glaube, die hat 20 Minuten nicht aufhören können zu husten. Also sie musste dann rausgehen in den Vortrag. Und sie war wirklich richtig, also richtig fertig. Die hat danach kaum noch Luft gekriegt und konnte dann im Endeffekt nur noch von draußen zuhören. Also es waren einfach so verschiedene Dinge, die passiert sind, wo wir im Nachhinein auch gemerkt haben, dass da schon zwei Seiten auch am Arbeiten sind, so die uns so für unsere Seite gewinnen wollen. Ja. Dass da einfach im Rückblick man sagen kann, da gab es Gott, der hat uns versucht, ja, auf den richtigen Weg zu führen. Aber da war eben auch sein Widersacher, der auch seinen Teil dazu beitragen wollte.
Wie haben dieser Vortrag von Olaf, wie hat er auf dich und auch auf deine Frau gewirkt? Und überhaupt, war deine Frau überhaupt das allererste Mal in einer christlichen Gemeinde oder hat sie christliche Wurzeln?
Also sie ist evangelisch konfirmiert, aber das war wirklich so der Pflichtteil, wie man das so kennt vom Durchschnittlichen. Der geht halt zum Konfirmationsunterricht, zur Konfirmationsfeier und dann das war's. Also man kann sagen, das war tatsächlich so das erste Mal, wo sie selber motiviert eine Kirche aufgesucht hat für einen Gottesdienst. Ja. Mhm. Die Vorträge waren durchaus auch für uns schon positiv, weil das, was er dort einfach erzählt hat, Sinn gemacht hat. Ja, natürlich haben wir das auch zugelassen, diese Gedanken, das haben das nicht alles gleich angenommen, ja, aber es hat einfach, was er aus der Bibel erzählt hat, das, was er an Geschehnissen aus der Welt, die damals aktuell waren, mit reingenommen hat, es hat einfach ein Gesamtbild gemacht und es hat für uns auch das erste Mal so richtig mehr Sinn gegeben, als nur unsere eigenen Versuche, Antworten auf die Dinge zu finden, ja, weil auch jetzt, wenn man die Corona-Krise, wenn man es so nennen mag, ja, nimmt, die Menschen versuchen sich alle irgendwo ein eigenes Bild zu machen, ja. Aber nur wenn man die Bibel mit einbezieht, kann man ja schlussendlich wirklich ein Gesamtbild von den Geschehnissen auf dieser Erde bekommen. Und ich denke, die Leute, die es hören, für die macht es dann auch Sinn.
Ja. Dass man die Hintergründe sieht von dem, was da eigentlich noch hinter dieser Krise steht.
Genau. Ja.
Und deine Frau und du, ihr beide, also du hattest ja schon so ein bisschen Hintergrund. Deine Frau war es ein bisschen weiter weg noch. Hat sich euer Leben danach verändert? Also nach diesem Vortrag?
Also auf jeden Fall schon. Also wir haben uns dann schon mit Themen des Glaubens auseinandergesetzt. Wir haben dann angefangen, darüber einfach zu reden. Mich hat es natürlich erinnert an meine Kindheit, was ich in der Gemeinde kennengelernt habe. Ich kann mich noch erinnern, so an Net 96, ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt, so damals die erste große Satellitenevangelisation, die weltweit umspannend war, wo natürlich auch Themen der Art auch mit behandelt wurden. Also bei mir hat es einfach viel so wachgerufen und getriggert aus den Kindesjahren und aus dem Jugend- oder Teenageralter. Und wir haben dann einfach wirklich angefangen, uns auch Gedanken zu machen, haben mit meiner Mutter auch öfters gesprochen, die ja auch viele Jahre schon in der Gemeinde im Glauben war und die uns einfach dann auch vieles gesagt hat, haben dann nach der Zeit angefangen, auch mit meiner Mutter zusammen Bibelstunden zu nehmen, ja, also einfach biblische Themen zu studieren. Haben dann irgendwann auch das erste Mal die Adventgemeinde besucht, nach diesen 12 Jahren dann, ja, also meine Heimatgemeinde, wo viele Geschwister waren, die auch für mich gebetet haben oder wo ich mich auch gefreut habe, sie wiederzusehen nach so vielen Jahren, ja. Und das war dann so der Werdegang, würde ich sagen, ja.
Und dann bist du sozusagen von da an, bist du fortan in die Gemeinde gegangen, mit deiner Frau zusammen, was deine Mutter bestimmt gefreut hat. Aber dann hast du einen ganz besonderen Weg noch gemacht. Also du bist ja nicht nur einfach sozusagen Sabbat für Sabbat in die Gemeinde gegangen, sondern du hast dir entschieden, noch mehr zu machen. Du warst sogar in den Missionsfeldern, glaube ich, oder?
Ja, also wir waren, zu der Zeit habe ich Lehramt studiert in Hildesheim, also in der Nähe von Hannover. Und meine Frau hat eigentlich als Bauzeichnerin ihre Ausbildung gemacht und wollte dann aber auch noch ein bisschen mehr machen und hatte sich auch entschieden, Lehramt zu studieren für allgemeinbildende Schulen. Und sie hat sich dann beworben und an, ich weiß gar nicht, ich würde sagen 10, 12 Universitäten bei uns in Norddeutschland. Und sie hat an allen Universitäten die Zusage bekommen, außer an der Universität, wo ich in Hildesheim studiert habe, da hat sie eine Absage bekommen in dem Jahr. Und das war schon für uns dann auch komisch, weil wir gesagt haben, das passt irgendwie nicht. Ja, überall kriegst du eine Zusage, nur an dieser einen Universität nicht. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir ja auch schon viele Jahre zusammengelebt und haben dann auch gesagt, gut, jetzt wieder auseinanderziehen oder eine Beziehung auf Ferne zu leben, das wäre nichts für uns. Und wir haben uns dann entschieden, für ein Jahr sozusagen nach Bogenhofen zu gehen. Also es hat sich dann auch so entwickelt, relativ spontan. Das Schuljahr hatte eigentlich schon 2, 3 Wochen angefangen.
Vielleicht, also Bogenhofen ist ein Ort in Österreich, der deswegen berühmt ist, weil es eine adventistisch-theologische Universität gibt.
Genau.
Die habt ihr besucht.
Genau. Mhm. Und wir sind dorthin gegangen, eigentlich als Student Missionaries, also als Freiwilligenjahr, könnte man sagen, ein Freiwilligendienst für ein Jahr. Und meine Frau hat dort im Mädchenheim gearbeitet, als Heimleiterassistentin, und ich im Burschenheim. Und es war ein wirklich gesegnetes Jahr, aber es war halt tatsächlich wirklich also ein großer Zufall, dass wir die Stellen dort noch bekommen haben, weil normalerweise diese Stellen schon sehr früh vergeben sind, dann im Laufe des Schuljahres für das nächste Jahr. Und wo wir dann angefragt haben, das war dann tatsächlich so eine Woche vor Schulbeginn, glaube ich, war es so, dass beide Stellen noch frei waren. Ja, und das war einfach auch so eine wundersame Führung für uns, wo wir im Rückblick einfach sagen können, das hat Gott geführt, ja, es war kein Zufall, sondern Gott hat uns einfach diesen Weg geebnet und hat uns gezeigt, dass wir diesen Weg auch gehen sollen.
Wenn wir von Bogenhofen sprechen, also Bogenhofen ist ja ein Ort in Österreich, ziemlich an der deutschen Grenze. Was Bogenhofen so berühmt gemacht hat, ist, dass dort eine adventistisch-theologische Universität ist. Mhm. Und die habt ihr besucht, genau. Deine Frau und du damals.
Genau. Und wir haben dort eigentlich einen Freiwilligendienst, also ein Freiwilligenjahr absolviert für ein Jahr. Und das war wirklich das Wundersame an der Sache war halt, wir haben uns, glaube ich, so eine Woche vor Schulbeginn, Studienbeginn dort gemeldet. Und sie sagten zu uns dann auch, ja, es war tatsächlich wirklich sehr komisch, weil wir gerade dieses Jahr keine Heimleiterassistenten hatten. Meine Frau hat dann ja im Mädchenheim dort gearbeitet, ich im Burschenheim als Heimleiterassistenten. Und sie waren schon ganz irritiert, wer soll dort im Heim dieses Jahr mit unterstützen. Und genau in diesem Jahr kamen wir dann. Und wir haben es wirklich als Führung Gottes erlebt im Nachhinein, dass Gott uns den Weg geebnet hat, auch dorthin gehen zu können und diesen Dienst dann auch dort verrichten zu können. Ja.
Und da war ein ganzes Jahr da? Und dann, wie ging es dann weiter? Also seid ihr wieder zurückgefahren oder seid ihr vielleicht da geblieben?
Ja, also wir hatten eigentlich nur geplant für ein Jahr. Mhm. Ich hatte mich damals in Hildesheim exmatrikulieren lassen und hatte auch...
Ach, du hast es gar nicht abgeschlossen, das Lehramtsstudium?
Nein, das war quasi so währenddessen. Also ich hatte noch in Hildesheim studiert und meine Frau wollte dann auch in Hildesheim studieren, dass wir quasi beide am selben Ort sind. Mhm. Und ich habe mich dann aber exmatrikulieren lassen für dieses Jahr, weil ich mich nicht beurlauben lassen konnte für zwei Semester. Mhm. Und sie haben mir das sogar schriftlich gegeben, dass ich dann nach einem Jahr weiter studieren darf im höheren Fachsemester. Mhm. Und dieses Jahr nahm so seinen Lauf und für uns war das sehr gesegnet dort, weil wir ja gerade auch noch neu im Glauben waren. Und wir es einfach so erlebt haben, dass es ein gesegneter Ort ist, ja, wo viele junge Menschen zusammenkommen, die irgendwo gleiche Interessen haben und viel Sport dort gemacht, ja, viel Freude mit den jungen Menschen im Heim gehabt. Aber irgendwann dann so im März, April kam dann natürlich die Frage, jetzt müssen wir uns auch wieder einschreiben. Meine Frau hat sich dann wieder beworben in Hildesheim für ein weiteres Jahr mit Wartesemestern. Aber es war dann tatsächlich so, dass ich eine E-Mail bekommen habe, dass sie mich in diesem Jahr nicht im höheren Fachsemester einschreiben lassen können, weil dieses Jahr der erste Jahrgang in Niedersachsen war, wo im Prinzip die beiden Abiturjahrgänge gleichzeitig von den Gymnasien kamen. Mhm. Und das war so eine Sache, wo ich dann schon mal sehr überrascht war, weil sie hatten es mir sogar schriftlich gegeben, dass ich mich wieder immatrikulieren kann nach dem Jahr. Also theoretisch hätte ich es wahrscheinlich auch einklagen können. Aber wir haben dann natürlich gebetet, haben Gott gefragt, was sollen wir machen? Und in dieser Zeit war es so, dass dort in der Nähe auch ein größeres adventistisches Unternehmen ist, die Betten und auch Matratzen herstellen. Und ich mit dem damaligen Geschäftsführer auch so ins Gespräch gekommen bin, ihn kennengelernt habe. Und er mir dort auch ein Jobangebot gemacht hat, in der Produktion, in der Leitung auch mitzuarbeiten, weil ich ja meinen Maschinenbautechniker auch in der Tasche hatte. Und so hat sich dann im Prinzip die Möglichkeit eröffnet, dort einen Job in der Nähe des Ortes einzugehen. Und das war für mich schon mal sehr lukrativ, weil das irgendwie so gepasst hat. Ich hätte dann zwar das Lehramtsstudium nicht fertig gemacht oder nicht weiter studiert, aber es hätte trotzdem gepasst für mich oder es wäre gut gewesen. Mhm. Und was dann kam, war halt, dass dann so nach und nach so einige Leute auf mich zukamen, meinten, so hast du mir drüber nachgedacht, Theologie zu studieren. Und ich kann mich noch sehr gut an diese Momente erinnern, weil ich habe dann einfach nur gelacht aus tiefstem Herzen, habe mich gefreut und habe gesagt, nie im Leben, ja, das will ich nie im Leben machen. Und diese Gedanken wechselten dann ein Stück weit, wo zwei Leute auf mich zukamen, wo ich wusste, okay, die sagen das jetzt nicht nur so aus einer Idee heraus, sondern die haben sich da schon Gedanken gemacht. Und das war die damalige Heimleiterin im Mädchenheim, mit der wir einfach auch eine freundschaftliche Beziehung sich dort ein Stück weit entwickelt hatte. Und sie hatte zu mir gesagt, Sebastian, ich habe selber Theologie studiert, ich weiß, was das bedeutet. Und ich habe aber noch nie in meinem Leben jemanden geraten, Theologie zu studieren. Ja. Und ich kann einfach nicht schweigen. Eigentlich wollte ich dir das in dein Jahrbuch reinschreiben, so als Gedanken, den du mit dann nach Hause nimmst. Mhm. Aber ich kann nicht schweigen, hat sie gesagt, ich muss dir das sagen. Ich habe das Drängen, dir das sagen zu müssen. Ja, und wenn dir jemand so eine Ansage macht, dann denkst du schon drüber nach, okay, wenn der so, ja, wenn er so sich ja, getrieben fühlt, ja, oder das einfach so erlebt mit Gott, dann sind das schon Gedanken. Und dann kam eben auch so der damalige Dekan des theologischen Seminars auf mich zu, hat mich auch angesprochen. Und das war so der Zeitpunkt, an dem ich dann nicht mehr lachen konnte, sondern wo ich wusste, dass ich mir dann halt schon konkreter Gedanken machen muss.
Ja. Aber es würde ja heißen, für dich also, und für deine Frau ein ganz neues Kapitel im Leben, also nochmal ein Studium beginnen. Wie hat deine Frau das aufgenommen? War sie da begeistert oder war sie ablehnend am Anfang?
Ja, sie hat schon auch so mitgetragen. Also es war ja ich hatte ja auch vor, das Lehramtsstudium eigentlich noch weiterzuführen. Es hätte mich dann auch noch dreieinhalb Jahre Zeit gekostet. Generell habe ich mir schon Fragen gemacht, weil ich mir eigentlich immer gedacht habe, Prediger, das würde ich nie im Leben machen. Also habe ich früher auch noch nie drüber nachgedacht. Aber wo die ersten Leute auf mich zukamen, habe ich mir gedacht, das ist einfach eine Aufgabe, die wär mir zu viel, zu hoch. Und ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich so als Prediger, dass ich predigen könnte. Ja, so technisch, da kannte ich mich gut aus. Das war das, was ich gelernt habe von der Pike auf als Schlosser. Und das war so, das war, was ich auch gerne gemacht habe. Aber das Predigerdasein war für mich wirklich so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, also das könnte ich, glaube ich, auch nicht. Ja, also das Predigen selber so. Und meine Frau war da eigentlich relativ offen, weil sie hatte ja auch noch eine Studienzeit vor sich. Also sie musste dann ja auch noch das Lehramtsstudium absolvieren. Und sie war da schon, ja, wir haben wirklich viel gebetet in der Zeit. Also das sind immer so die Zeiten, wo du gefühlt dann noch mehr betest als sonst, ja, weil du einfach die Antworten suchst. Ja.
Und so ist sie auch gekommen. Also hast du dich dazu entschieden? Hast dann nach Gebet das Theologiestudium dort begonnen in Bogenhofen. Deine Frau ist auch in Bogenhofen geblieben, um dort zu studieren, Lehramt?
Oder ist sie? Sie hat ein Studium in Salzburg gemacht und hat dann in Salzburg selber studiert. Das war eine sehr schwierige Zeit, weil sie auch zu der Zeit noch im Mädchenheim gearbeitet hat, also schon auch teilweise 10, 12 Stunden in der Woche. Ist dann jeden Tag 2 Stunden hingependelt, 2 Stunden zurück, hat ihr Vollzeitstudium. Also es war eine sehr herausfordernde Zeit, wo ich sie heute auch noch sehr bewundere für. Also es war auch sehr, sehr, sehr knapp manches Mal, ja, oder ich denke, oftmals sind wir über unsere Grenzen hinausgegangen, wo wir vielleicht auch vorher bessere hätten Entscheidungen treffen können, aber ich bewundere sie, dass sie das einfach auch so durchgezogen hat, weil durch diese Fahrzeiten jeden Tag allein 4 Stunden in den Öffis, mindestens 4 Stunden, war es für sie natürlich noch eine größere Herausforderung. Aber der Weg dorthin war dann fast noch interessanter zum Studium selber, weil wir nach dem ersten Jahr als Student Missionaries auch erstmal wieder zurückgegangen sind, weil wir noch gar nicht wussten, wie es so wirklich weitergeht. Ja.
Und dann hast du dein Studium hast du ja begonnen in Bogenhofen. Hast du auch durchgezogen in der Zeit? Ist ja tatsächlich, also ich vermute, man macht viele schöne Erfahrungen in seinem Studium. Man lernt da viele Menschen kennen. Ich weiß auch sozusagen um das Semester rum. Und dann letztendlich nach 5 Jahren, 6 Jahren wird man irgendwann fertig. Dann hast du deinen Abschluss da gemacht. Warst du noch im Ausland?
Nein, ich war nicht im Ausland. Aber es sind tatsächlich so, wie du sagst, diese Erfahrungen, die einen dort so viel Kraft geben und tragen. Und ich denke, das ist auch das Wichtige. Also wenn ich jetzt denke, der Weg, wie wir dort hingekommen sind zum Studium selber. Wir sind ja nach diesem ersten Jahr als Student Missionaries aus Bogenhofen erstmal wieder nach Hause gezogen, weil im Prinzip noch diese Option im Raum stand, sollte ich jetzt Theologie studieren, sollte ich dort in meinen alten Beruf als Maschinenbautechniker wieder einsteigen. Und wir haben dann wirklich den Sommer intensiv gebetet und ich habe dann mit dem damaligen Geschäftsführer des Unternehmens vereinbart, wir nehmen uns, ich glaube, 6 Wochen waren es, um zu beten, beide, ob es dann passt für uns oder wie wir die Wege gehen wollen. Und ich weiß noch, wir waren in Cuxhaven am Strand dort, gerade im Urlaub, haben die Familie besucht von meiner Frau. Und ich habe mich dann hinterm Strandkorb, weil es so windig war, versteckt in meinem Telefon, ja, und habe ihn angerufen. Und ich weiß noch, wie heute, er fragt mich dann, wie hast du dich entschieden? Und ich sage, ja, sag du, wie hast du dich entschieden? Und sagt er, ich hab nicht so ein gutes Gefühl. Irgendwie, ich weiß nicht, er hatte mir den Job zugesagt, er hatte mir gesagt, ich darf kommen. Ja. Ich hatte schon die klare Zusage. Aber er sagt, irgendwie hat das Gefühl, dass das nicht richtig ist, passt nicht. Er weiß, er kann es nicht erklären, weil von der Job Description das hat alles gepasst. Aber sein Gefühl war nicht richtig. Ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, genau so geht es uns auch. Ja. Wir haben keine Klarheit. Und dann haben wir im Prinzip, habe ich das Jobangebot ausgeschlagen. Und dann war es mittlerweile so 10 Tage vor Studienbeginn in Bogenhofen. Wir hatten ja eine ganze Wohnung, einen ganzen Haushalt, also über 70 Quadratmeter Wohnung schlussendlich. Ja. Und ich habe zu Gott gesagt, ich weiß es nicht. Ja, ich brauche jetzt ein wirkliches Wunder. Ich brauche Klarheit. Und dann weiß ich noch, dass ich dann noch mit dem, dann hat mich noch der Dekan kontaktiert und hat gesagt, ja, was ist denn jetzt? Warum kommst du nicht? Ja, sage ich, weiß es nicht. Ich hab die innere Ruhe nicht. Ich habe nicht das Signal von Gott, dass er sagt, ja, jetzt geh diesen Weg. Ja. Und dann sage ich, außerdem habe ich mich auch noch nicht beworben. Warum fragst du überhaupt? Sagt er, ja, wir haben schon gesprochen im Zulassungsausschuss. Deine Beglaubigungen sind auch schon da von zwei Pastoren. Ja. Ich habe gar keine Bewerbung geschrieben, habe nichts in die Wege geleitet. Ja, sie hatten das irgendwie alles so hintenrum schon geplant, weil sie die Gewissheit hatten, dass ich kommen soll. Hm. Und dann haben wir gesagt, es war eine Woche vor Studienbeginn. Das war der Montag. Haben wir zu Gott gesagt, also Gott, wir haben zwei Probleme. Erstens haben wir kein Geld für ein Studium. Und wir haben auch keine Mittel, um uns jetzt einen Umzug zu leisten. Ja, ein Umzug ins Ausland, bist mit 5.000, 6.000, 7.000 Euro dabei für eine ganze Wohnung. Und dann kam am Wochenende ein Anruf von einem Bekannten. Und der hat gesagt, ja, diese adventistische Firma, die hat früher auch Umzüge gemacht für Prediger innerhalb von Österreich. Ruf, frag sie doch mal an, vielleicht können sie dir irgendwie helfen. Ja, ich mir gedacht, gut, ich bin jetzt in Deutschland, ja, und warum soll ich die anfragen? Und dann habe ich aber doch den Geschäftsführer angerufen, mit dem ich ja in Kontakt war, und habe ihm meine Situation geschildert. Und er war da relativ kurz angebunden, hat gesagt, okay, ruf in 5 Minuten nochmal an, aufgelegt. Dann habe ich in 5 Minuten nochmal angerufen und sagte, ja, ich gebe dir die Nummer von unserem Disponenten. Und dann hat er mir die Nummer gegeben, dann habe ich dort angerufen. Dann hat er mich gefragt, ja, wo wohnst du denn? Gesagt, ruf in 5 Minuten wieder an, wieder aufgelegt. Und ich habe dann 5 Minuten später wieder angerufen und der hat einfach nur gelacht. Und ich habe mich dann gewundert, ja, warum lacht er denn? Ja? Und man muss dazu wissen, sie haben halt eine eigene LKW-Flotte und liefern halt europaweit eigentlich selber aus. Und er hat mir gesagt, wir haben eine Auslieferungstour für Norddeutschland bis zur dänischen Grenze hoch einmal im Monat. Und der LKW ist Samstag auf Sonntagnacht vom Hof runtergefahren. Und der ist jetzt, war irgendwo an der dänischen Grenze dort oben unterwegs. Es war Montagmittag um 11, ich weiß noch ganz genau. Er hat gesagt, morgen Dienstag um 11 Uhr ist der LKW bei euch. Ein 16 Meter Auflieger-Anhänger, wo, weiß nicht, 20% vielleicht geladen war, der Rest war leer. Also in 24 Stunden ist der LKW bei euch. Donnerstag, 2 Tage später, ist der LKW in Österreich, in Bogenhofen. Und ich habe dann einfach nur sprachlos dort am Telefon gehangen, ja, mit dem Hörer am Ohr und wusste gar nicht, was ich sagen soll. Und dann habe ich gefragt, ja, was müssen wir denn dafür bezahlen? Da hat er nur gesagt, ja, nichts. Und dann hat er gesagt, auf Wiedersehen, zack, aufgelegt. Und wir standen dort am Telefon und wussten gar nicht, was wir sagen sollen. Ja, also es war einfach unglaublich. Und wir haben dann noch einen anderen Anruf bekommen von einer Schwester bei uns aus der Gemeinde. Und das ist ganz interessant, die Schwester war damals schon über 80 Jahre alt. Und es war so, dass wir eigentlich niemanden in unserer Heimatgemeinde gesagt hatten, dass wir überlegen, nach Österreich zu gehen, um noch Theologie zu studieren, für mich jetzt. Und diese Schwester hat uns angerufen, ich kannte sie schon noch aus meiner Kindheit. Und sie hat gesagt, Sebastian, du musst unbedingt ganz schnell bei mir vorbeikommen. Und dann waren wir schon irritiert, was passiert. Und wir haben sie dann besucht, sind, ich glaube, noch am selben Tag dorthin gefahren. Und sie hat dann erzählt, ja, sie war Anfang September, sie geht immer einmal im Monat am Anfang zur Bank und hebt Geld ab, das Geld, was sie für einen Monat braucht. Der hat dort 1.000 Euro abgehoben, so wie sie es eigentlich immer gemacht hat, 1.000 Euro. Und sie kommt zu Hause an und sie merkt, sie hat 2.000 Euro in der Tasche stecken. Und sie hat dann scheinbar irgendwie 1.000 Euro zu viel abgehoben. Und dann hat sie plötzlich eine Stimme gehört, die hat ihr gesagt, ja, sie soll das Geld uns schenken. Und sie wusste ja gar nicht, dass wir mit solchen Gedanken liebäugeln oder spielen. Und dann hat sie uns angerufen, wir sind hingefahren, sie hat uns einen Umschlag auf den Tisch gelegt mit 1.000 Euro und Bar drin, einen 50-Euro-Schein, und hat gesagt, das ist das Geld, was ich euch geben soll von Gott. Und das war alles innerhalb von, ja, 3 oder 4 Tagen. Und das war, so hat Gott halt unser Gebet erhört. Ja, wir haben gesagt, wir haben kein Geld und wir haben auch keinen Umzugswagen, den wir uns leisten könnten. Und Gott hat beides innerhalb von 3 oder 4 Tagen wirklich geklärt, die Sache. Also das Geld hat lange nicht fürs Studium gereicht. Aber Gott hat uns natürlich gezeigt, dass er uns einfach beistehen wird und dass er für uns sorgt und dass wir uns keine Gedanken machen brauchen. Ja.
Was für ein Weg. Es ist schön, sowas zu hören. Mhm. Also Gott hat die ganze Zeit dafür gesorgt, dass ihr die Möglichkeit überhaupt habt, da wieder hinzugehen nach Bogenhofen, dort auch zu studieren. Mhm. Und das hast du dann auch gemacht. Und konntest du Gottes Eingreifen in deinem Studium während der Jahre, die du da studiert hast, sehen? Mhm. Also er hat dich unterstützt. Mhm. Das war ja möglich. Mhm. Du bist ja am Ende Pastor geworden. Mhm. Wie hat Gott dein Leben da geprägt in Bogenhofen? Mhm.
Also wie du es vor ein paar Minuten gesagt hast, ich denke, das Entscheidende ist, dass wir wirklich Erfahrung mit Gott machen. Und diese Entscheidungen tragen uns hindurch. Dieses Erlebnis, was ich dir jetzt gerade geschildert habe, mhm. ist das Erlebnis, was mich am stärksten geprägt hat. Ja. Mhm. Wo ich genau wusste, das war kein Zufall. Ja. Das kannst du dir nicht durch Zufall erklären, solche Dinge. Sondern es ist Gottes Eingreifen. Und ich denke auch, dass das Gottes Wunsch für unser Leben ist. Und er möchte ja nicht, dass wir das nur dreimal im Jahr erleben oder alle 10 Jahre einmal sowas. Mhm. Sondern er möchte eigentlich, dass wir das täglich erleben, seine Führung in unserem Leben. Und wir brauchen diese Erfahrung mit Gott, weil dadurch ja unser Glaube wächst. Wir gestärkt sind für die Herausforderungen, die in unserem Alltag geschehen, weil wir dann wissen können, okay, wenn ich jetzt mich darauf verlasse, vertraue, auch wenn es menschengesehen unmöglich ist, dann weiß ich, dass Gott mich trotzdem führt und dass er es wunderbar machen wird. Mhm. Und so haben wir größere und kleinere Erfahrungen dort erlebt. Aber ich muss sagen, dieses Erlebnis, was wir am Anfang hatten, das war für mich etwas, wo ich genau wusste, okay, von diesem Zeitpunkt an, ich zweifle nicht daran, dass ich an diesen Ort gehen soll und das Theologie studieren soll. Ich wusste noch nicht genau, okay, soll ich jetzt wirklich Prediger werden? Will Gott mich irgendwo in einer Institution haben, in der Administrative oder wo ich in einem Bereich arbeite, wo ich mein Theologiestudium auch einsetzen kann? Das hat sich dann im Laufe des Studiums auch durch gewisse Erfahrungen auch verändert, wo ich dann wirklich wusste, okay, ich muss das machen, ich soll Prediger werden, ich soll predigen, das Wort verkündigen. Aber wir brauchen diese Erlebnisse und ich denke, hätte ich sie nicht gehabt, ich glaube, ich hätte an der einen oder anderen Stelle vermutlich sehr, sehr auch Krisen erlebt, wo ich gezweifelt hätte. Und ich habe schlussendlich auch viele Studienkollegen, das heißt viele, aber doch schon einige Kollegen erlebt in der Zeit, die auch ihr Studium dann aufgegeben haben, weil sie diese klaren Erfahrungen mit Gott nicht hatten und weil sie auch dieses Berufungserlebnis nicht so deutlich hatten. Mhm. Ich sage nicht, dass man es am Anfang des Studiums zwangsläufig jeder haben muss, der Pastor werden wird. Aber du brauchst diese Erfahrung, um zu wissen, dass Gott dich gerufen hat. Ja, weil sonst wird man diese Aufgaben, diese Herausforderungen, die Gott in unserem Leben uns auch gegenüberstellt, nicht meistern können. Ja. Mhm.
Das ist schön. Also ich glaube, wir alle, also jeder Mensch braucht solch ein Erlebnis, wo er zurückblicken kann aufs Leben und sagen kann, bis hierhin hat Gott geholfen. Man nennt es manchmal so einen Ebeneser im Leben. Mhm. Das kennt man aus der Bibel, so eine Säule im Leben, wo man zurückblickt und sagt, ich weiß, hier war Gott bei mir. Bist du Pastor geworden, hast später eine Gemeinde übernommen. Mhm. Und heute, ich bin mir sicher, heute helfen dir diese Erlebnisse, die du von damals hattest, immer noch. Du denkst daran zurück und weißt, da sind Steine in meinem Weg, also oder Dinge in meinem, so wie sagt man, Meilensteine in meinem Leben, wo ich weiß, Gott hat mich geführt.
Absolut, ja.
Vielleicht kann ich noch eben fragen, also heute bist du ja Leiter einer Gemeinde, also du bist Pastor einer Gemeinde. Wenn du jetzt an junge Menschen denkst, die es vielleicht ähnlich geht wie dir, die vielleicht schlimme Erlebnisse hatten am Anfang, in der frühen Jugendzeit, quasi aus ihrem Leben damals rausgerissen worden sind. Aber wie du diesen, also sozusagen innerliche Wissen, hier stimmt was nicht, ich bin vielleicht auf dem falschen Weg. Was würdest du Menschen, jungen Menschen raten, wie sie mit diesen Krisen umgehen können im Leben, diese Fragen, die sie haben? Mhm. Was ist der richtige Weg?
Mhm. Das ist eine sehr gute Frage, ja? Weil schlussendlich, sie betrifft uns alle. Wir alle erleben früher oder später Krisen in unserem Leben, wo wir dann immer wieder Fundamente brauchen, auf die wir zurückgreifen können. Wir Menschen, wir haben ja unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Fähigkeiten, wie wir mit Stress umgehen. Ja? Manche Leute machen Sport, manche gehen zum Alkohol oder zu Drogen, manche kompensieren das mit Essen, mit Schokolade, mit irgendwas, mit irgendwelchen Ausflüssen. Also wenn wir Stress haben, wir müssen diesen Stress ja irgendwie kompensieren oder bearbeiten, irgendwo rauslassen können. Mhm. Und ich denke, da haben wir einfach in unserem Lebenslauf unterschiedliche Ventile erlernt, wo wir das rauslassen können wieder. Und für mich ist einfach, wo ich gemerkt habe, es gibt diese Ventile, sie helfen halt, so was ich eingangs gesagt habe, ja, sie helfen uns temporär eine gewisse Zeit lang, aber früher oder später merken wir, das hilft nicht für immer. Ja. Mhm. Und mein Wunsch ist, ich denke, es gibt ja immer wieder auch Jugendliche, die christliches Elternhaus erlebt haben, in der Adventgemeinde, in anderen Kirchen groß geworden sind, dann die Gemeinde verlassen, später wieder zurückkommen. Aber ich sage, für mich ist das so die Situation, warum soll ich mich erst in Gefahr begeben, um dann nachher zu sehen, dass ich in Gefahr bin. Ja, das kann ich auch von außen halb sehen. Ja? Also ich brauche nicht sozusagen die Gefahr erleben, um dann rückwirkend sagen zu können, das war eine gefährliche Situation. Und ich kann nur jedem Jugendlichen raten und sagen, geht diesen Weg nicht. Ja? Wenn du den Glauben kennengelernt hast, dann such Gott, dass er dein Fundament für dein ganzes Leben wird. Wenn du Gott noch nicht kennengelernt hast, dann lerne ihn jetzt das erste Mal neu kennen. Ja, bete zu Gott, sprich zu ihm einfache Gebete, bitte, dass er sich in deinem Leben offenbaren möge, dass du ihn erkennen können darfst in deinem persönlichen Leben. Nimm die Bibel in die Hand, lies da drinnen. Und ich weiß zu 100%, dass wenn ich so ein Gebet spreche von meinem Herzen aus, dass Gott es auch tun wird. Aber ich mag einfach wirklich jedem raten aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus dem, was ich bis jetzt an seelsorgerlichen Wegen auch von Menschen mitbegleiten durfte, nimm dir nicht die Zeit, um zu sagen, naja, ich schaue mal, was dann irgendwann ist, wenn ich dann 18 bin oder 20 oder 30 oder 40 oder wenn ich dann erstmal meinen Beruf erlernt habe, wenn ich meine Frau gefunden habe. Weil die Wege, an denen du sozusagen stolpern kannst, ja, oder im geistlichen Sinn stolpern kannst, ja, wo du auf Abwege kommst, sind einfach viel zu gefährlich, ja, wo ich mein geistliches Leben verlieren kann oder wo ich einfach Wege einschlage, die nicht gut sind. Oder aber ich sowieso ganz und gar dran vorbeimarschieren kann. Ja, und da kann ich einfach nur jedem raten, es lohnt sich nicht. Weil dieser Weg wird immer nur mit einem Preis bezahlt. Und es gibt ja nur schlussendlich, wenn man das aus der Bibel heraus betrachtet, zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder lebe ich mein Leben mit Gott oder ich lebe es ohne Gott. Mhm. Und wenn ich mein Leben mit Gott lebe, ist der Lohn das ewige Leben, wenn Jesus wiederkommt auf diese Erde. Wenn ich es nicht mit Gott lebe in Gänze, dann ist nicht das ewige Leben, sondern der ewige Tod mein Lohn. Ja. Und wenn ich zwischen diesen beiden Dingen wählen darf, dann sage ich einfach, wähle es das Richtige, die richtige Seite und wähle sie gleich und versuche nicht erst irgendeinen Umweg zu gehen, um dann mit viel Glück und Gottes Führung dann irgendwann vielleicht wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Ja. Mhm.
Danke, das ist, glaube ich, ein wertvoller Ratschlag. Vielen Dank auch, dass du dir die Zeit genommen hast,
sehr gerne,
mit uns über dein Leben zu sprechen, was dir passiert ist. Ich glaube, ich bin überzeugt davon, es wird vielen Menschen helfen, die sehen und sehen. Sie selber kommen auch in Lebenskrisen hinein. Aber dass Gott sozusagen trotzdem da ist. Also selbst wenn wir auf Abwägen sind, wenn wir irgendwo sind im Leben, Gott ist trotzdem bei uns. Mhm. Und nehme ich Flügel der Morgenröte heiß und bliebe am äußersten Meer, so würde Gott doch trotzdem da bei mir sein. Mhm. Vielen Dank dafür. Auch euch einen herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr mit uns zusammen das Leben betrachtet habt. Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges, was wir alle lernen dürfen. Denn jeder Mensch von uns kommt in Lebenskrisen. Wenn vielleicht auch nicht so große, wie sie vielleicht dem Sebastian Wolf passiert sind. Aber wir alle haben Lebenskrisen. Und wir dürfen wissen, heute schon, Gott ist da bei uns. Er verlässt uns nicht, er führt uns. Und er wünscht sich so sehr, dass wir mit ihm sprechen, dass wir ihm vertrauen, dass wir einen Bund mit ihm machen. Und Gott hat heute schon Wege geplant und Wege geebnet, die wir gehen können. Lass uns das als ein Vorbild nehmen. Und Gottes Segen euch.